Ich glaube, dass Daten dazu da sind, dass du sie vertestest. Du stellst eine These auf und stellst sie dann entgegen. Was ich gemacht habe bei dem 9-Euro-Ticket ist gesagt, ich nehme mir eine Parallelregion, in dem Falle es bei München oder Hamburg, also auch eine Metropolregion. Die haben vielleicht keine Kampagne für das 9-Euro-Ticket gemacht. Gucke mich jetzt an im Nachhinein. Ich habe eine gemacht. Ich schaue mir die Verkaufskurve an und schaue mir an, sind unsere Verkaufszahlen deutlich in dem Bereich höher ausgefallen als bei denen? Die Antwort ist übrigens ja.
Episode 84 führt uns in den Maschinenraum eines wahnsinnig spannenden Marketingbetriebs, und zwar der S-Bahn Berlin. Da kommt nämlich unser heutiger Gast her. Wir schauen da mal so rein, wie machen die das, welche Learnings gibt's da, was können wir uns da vielleicht so ein bisschen abschauen. Darum geht's heute in Episode 84. Ich bin mit dabei, die Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Klinkberg, erwischt, ganz genau. Heute mal der ganze Name, Sarah, fantastisch. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen beim 120-Stunden-Talk, der ja herauseskaliert ist aus unserem 121-Stunden-Newsletter. Und da knüpfen wir uns ja auch in jeder Episode unsere beiden Daumenstopper der Woche vor. Ich bin sehr gespannt. Sarah, was ist bei dir geworden?
Ja, ich liebe es, back to the roots. Bei mir geht's heute um den Artikel zum Thema Instagram-Hacks für mehr Wachstum. Wir alle lieben Hacks und wollen tolle Tipps und wollen es kurz und schnell und so fort. Und warum ich den Artikel besonders mag, ist, geht erstmal einen Schritt zurück und sagt, na ja, was ist es denn mit den ganzen Hacks und warum müssen wir irgendwie immer versuchen zu tricksen? Warum gehen wir nicht an das ran, was so eine Plattform eigentlich wirklich ausmacht? Und bei Instagram, wenn wir uns anschauen, was möchte Instagram? Wir nennen jetzt mal die Person Instagram, was möchte die? Naja, die möchte Geld verdienen. Wie machen die das? Naja, die User sind lange da, die sind gerne da, die verbringen Zeit, die interagieren viel und das sind dann die besten Werbeplatzierungen, wenn da wirklich viele Leute draufkommen. So einfach ist es. Das heißt, was wollen wir? Wir wollen auf Instagram erfolgreich sein und wollen ein bisschen was abhaben von den Menschen, die da so unterwegs sind. Wie kriegen wir das? Wie räumt uns Instagram Platz ein bei seinen Kunden? Also sprich, Platz nennen wir jetzt mal Reichweite. Wie kriegen wir Reichweite? Naja, indem wir zu dem übergeordneten Ziel von Instagram beitragen. Die Leute sollen da bleiben, die Leute sollen interagieren. Wenn wir das schaffen, dann brauchen wir keine Reichweiten-Hacks und wir brauchen keine so dummen Ideen wie Follow-Unfollow. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, es gibt so immer noch so ein paar Gurus, die da draußen erzählen, wenn ich irgendwelchen Accounts folge und wieder entfolge und wieder folge, dann trägt das zu meinem eigenen Erfolg bei. Totaler Bullshit, Entschuldigung, totaler Quatsch. Weil was ist das Endziel? Naja, das Endziel ist, wir wollen die Leute begeistern. Und wie machen wir das? Mit gutem Content. Wir versuchen, und das sage ich so gerne, versucht die User da draußen nicht zu verarschen, sondern liefer hochwertige Qualität, dann klappt's auch. Wenn ihr das Ganze jetzt so ein bisschen weniger auf der Meta-Ebene haben wollt, dann schaut in den Artikel rein. Der hat nämlich wirklich ein paar Hacks parat von auch zwei unserer Experten bei der 121. Macht so ganz frisch von der Front. Ich gehe jetzt mal weg aus der Meta-Perspektive und frage den Patrick, was war denn dein Lieblingsartikel?
Ich würde ja sogar provokativ behaupten, wir bleiben bei Social Media, weil da schaffe ich gerade den Impuls, auch zum Beispiel die Reviews bei meinem eigenen Google-Unternehmensprofil, also ehemals Google My Business, ehemals Google Local, ehemals Google Places, mehr Richtung Social Media zu ziehen. Da gehen die Grüße raus an unsere Branchenbuddies von Moss, die sich mit Local SEO und den Reviews beschäftigt haben. Also wie ist eigentlich so das Profil eines sehr aktiven Reviewers? Wie agiert der? Wie kriegt man den halt auch dazu, dass er uns bewertet? Und wie ist so ein typisches Profil der Inhaberin und wie reagieren sie dann auf solche Bewertungen? Und das ist mein Impuls begleitend zu diesem Artikel, den wir uns näher angesehen haben, dass man tatsächlich sein Google-Unternehmensprofil viel, viel Social Media-esker behandeln sollte, weil gerade in den Reviews, die ja sehr genau von potenziellen Kundinnen dann begutachtet werden, dort für eine Interaktion zu sorgen. Also nicht nur vielen Dank zu schreiben, sondern hey, vielen Dank, kennst du auch schon unsere weitere Dienstleistung, unser weiteres Produkt und da auch Links reinsetzen. Also wirklich interaktiv, oder wenn du wirklich dort einen Fan schlummern siehst, hey, dann folg uns doch bei Instagram für folgenden Mehrwert, den wir dort bieten. Und da das Ganze noch mehr miteinander zu verknüpfen, ist unglaublich gewinnbringend. Und man muss gar nicht sich nur Gedanken machen, wie reagiere ich dann auch mal irgendwie auf 3 oder 4 Sterne. Die gehören auch dazu. Aber dass ich überhaupt reagiere, sorgt auch dazu, dass mein Account lebendig aussieht und konstruktiv. Und selbst bei einer schlechten Bewertung, die ich aber gut, charmant dann entsprechend kontere, dann habe ich auch keinen Verlust an meinem Bürgersteig-Traffic. Von daher sehr schöne Impulse, die ich auch hier nochmal mitgeben wollte. Und genauso freue ich mich jetzt auf die folgenden Impulse. Eine Premiere. Und letztendlich bin ich da sehr gespannt auf die Einblicke, die uns die liebe Angelika liefern wird. Angelika, fantastisch, dass du da bist. Stell dich doch super gerne mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor, die dich frecherweise noch gar nicht kennen.
Ja, danke dir, Patrick. Danke, Sarah. Hallo an alle, die hier zuhören. Ich bin Angelika Gust. Ich bin die Marketingleiterin der S-Bahn Berlin und damit eines der zwei größten Berliner Transportunternehmen, die die Menschen hoffentlich schnell, zuverlässig und sicher von A nach B bringen.
Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Hashtag, Angelika. Wenn wir jetzt an S-Bahn Berlin, Kommunikation und dann halt Data Translator. Was hat dich da geritten?
Oh, dieser Data Translator war Tatsache eine Wochenendarbeit, weil als ihr mich gefragt habt, welcher Hashtag steht denn für dich, irgendwie so kurz und prägnant, kommt es in der Kommunikation ja häufig an, damit es rüberkommt. Und habe ich Tatsache einen langen Weg gebracht, der zum Teil auch sehr lange Hashtags hatte. Und habe am Ende festgestellt, worauf kommt es denn immer an? Ja, es kommt darauf an, dass wir die Daten, die schon da sind, ja, und wir müssen die gar nicht lange suchen. Es gibt ganz, ganz viele Daten in den Unternehmen oder Informationen, die von außen bekommen. Aber wie kriegt man diese Daten zusammengeführt? Und vor allen Dingen, wie kriegt man die ganz schlichtweg und einfach im Sinne der Kunden auch eingesetzt? Also welcher Content, du warst gerade dabei, Sarah, ne? Welcher Content kommt denn an? Ja, klar kann ich eine Engagement Rate und die ganzen Themen mir natürlich angucken. Aber dann guckt sich jeder so sein Feld an. Der eine macht Instagram in meinem Team, der andere macht die Kundenzeitung, der nächste ist auf der Homepage unterwegs, der nächste macht die klassischen Kampagnen und jeder hat so seine Kennzahlen und arbeitet so auf denen. Aber was kommt denn beim Kunden an? Der Kunde nimmt uns doch nur als ein Unternehmen wahr. Mhm. Und das bedeutet, dass wir diese Daten am Ende zusammenführen und auch so, ich sage jetzt mal, übersetzen müssen, dass da was beim Kunden rauskommt, weil dafür machen wir das. Ja, wir sind nicht am Markt, ja, weil es irgendwie schön ist, am Markt zu sein, sondern wir haben ein Ziel. Ja, und wenn man von A nach B fährt, kann auch mal was schief gehen. Und gerade da ist es besonders wichtig, dass wir die Kunden begleiten. Und ja, ich weiß, das ist nicht so sexy wie Marketing und eine schicke Kampagne machen und alle zu lieben, aber es ist halt extrem wichtig, gerade bei Störungen oder Baukommunikation. Auch das ist Kommunikation. Und das wird häufig vergessen.
Das wollte ich mich gerade fragen, Angelika. Dieses typische Vorurteil, wie viel Behörde seid ihr denn nun tatsächlich? Und wie sieht so euer operativer Alltag aus? Das wird mich sehr interessieren, weil das da jetzt eine Schiene ist und dort wirklich ein kompetitives Feld herrscht, ist ja nun nicht der Fall. Sondern ihr habt ja ganz andere Herausforderungen und Ziele, wie zum Beispiel Customer Service, was du angesprochen hast. Kannst du uns da mal so durch den Arbeitsalltag nehmen? Weil Sarah und ich ziehen das mal ganz gerne so einen Case durch und dann können wir da nämlich unsere Fragen dran aufhängen.
Also wir sind schon relativ competitive. Das liegt daran, dass die Leistung, die die S-Bahn Berlin erbringt, in Ausschreibungen ausgeschrieben wird von den Ländern Berlin und Brandenburg, jeweils anteilig an den Zugkilometern, die sie in Brandenburg und in Berlin liegen. Und sie haben schlichtweg auch das gesamte S-Bahn-Netz, was ihr kennt, in 3 Teile geteilt. Das heißt, wir haben 3 Ausschreibungen, auf die wir uns bewerben, wie jeder andere Wettbewerber auch. Es ist eine EU-weite Ausschreibung. Das heißt, da kann sich auch wirklich jeder drauf bewerben. Und wir müssen da schon drauf gewinnen. Ne? Das heißt, am Ende kommt es, wie immer, darum geht es ja auch auf den besten Preis an, auf das, dass man das Angebot entsprechend erfüllt und das auch glaubhaft rüberbringen kann. Und ich kann euch versprechen, Marketing und Kommunikation macht einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz dieser Leistung aus, die da ausgeschrieben wird.
Verstanden.
Da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich mal so zu dieser, Entschuldigung, Patrick, zu dieser Budget- und Ressourcenfrage. Wenn du schon so ein bisschen so ganz kleiner Prozentsatz, wie kann man sich das da vorstellen? Also seid ihr da so auf der Insel der Glückseligen oder habt ihr da harte Kämpfe?
Dadurch, dass es ja vorgegeben wird, was ich für die Kommunikation ausgeben kann, kommt das eher meiner Meinung nach auf die gute Arbeit an, die man macht. Und noch sind wir ja der einzige am Markt. Wir sind jetzt, wir haben den Ring-Vertrag, der als erstes ausgeschrieben war, gewonnen. Der ist seit 2016 und die anderen beiden Ausschreibungen laufen noch. Und das bedeutet, für mich ist ein besonders wichtiger Fokus, dass wir den Kunden und Kunden da draußen zeigen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Und ihr kennt ja wahrscheinlich das Kano-Modell, richtig?
Ja.
Von Professor Erge, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, unsere Leistung ist eine Selbstverständlichkeit. Du merkst uns erst, wenn es nicht gut läuft. Ansonsten wird keiner uns dafür loben, dass wir sie pünktlich und schnell von A nach B bringen. Wir sind einfach, weißt du, das ist da, das reißt niemanden vom Hocker. Ja, so. Ich also diese zweite Kurve vom Kano-Modell hin, wo ich die Kunden am Ende begeister. Und das ist so die Krux, die wir haben als Verkehrsunternehmen, dass du einmal diese klassische Kurve hast, wenn es unzufrieden ist, meckern sie alle und du hast sie alle bei dir im Kundendialog und auf deinen Kanälen. Wenn es gut läuft, merkt es keiner. Also wie kriegst du das hin, dass du begeisterte Kunden hast? Und das ist die Herausforderung, die ich tatsächlich mit meinem Team in der Marketingkommunikation und der Fahrgastkommunikation zu lösen habe.
Okay, und da spielt euch natürlich die Digitalisierung in die Karten, dass ihr eine sehr hohe Quote habt, dass eure Kundinnen ein Smartphone nutzen und damit vielleicht auch ihrer Stimmung Ausdruck verleihen. Oder, weil worauf möchte ich jetzt hin? Zu Sarah und deinem Lieblingsthema Daten. Also nutzt ihr dann deren Signale, um auszuwerten, wie zufrieden oder unzufrieden sie sind? Oder wie kommt es da dann zur Datenerhebung?
Das ist jetzt das spannende Thema und ich glaube, das ist da, wo mein Steckenpferd, ja, wo mein Hashtag auch herkommt, Data Translator. Es gibt ganz viele Daten. An sich behandeln wir unsere Kunden, weil wir haben ein hohes Gefühl für Datenschutz. Das ist extrem wichtig. Also uns interessiert nicht, ob du, Patrick, wann du, um welche Uhrzeit von A nach B oder sonst wohin fährst. Das ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Na, ja, was für mich wichtig ist, ja, tut mir leid, dass ich das sage, ne? Du, Patrick, ist, aber sage ich, als neutrale Masse interessiert uns das natürlich ja. Wieder, ne? Und wenn wir uns vorstellen, das bist ja nicht nur du, der in einem Zug sitzt und wenn du in eine Störung reinkommst, bist du auch nicht alleine. Mhm. Es sind mehrere Menschen und du weißt ja auch, dass technische Systeme von früher, ne, die waren noch sehr langsam und die sind auch nicht wirklich agil in der Anwendung oder wie kannst du sie digital steuern? Da gibt's noch ganz, ganz viel, ja? Zugzielanzeiger, genauso sexy, wie das Wort klingt, so ist es auch. Probier da mal auf diese Tausende von Zugzielanzeigern die passenden Informationen raufzukriegen. Dann hast du die vorne am Zug, hinten. Wenn da eine Störung ist, klappt's auch nicht. Ansagen am Bahnhof, das ist alles noch sehr, ich nenne es jetzt mal, nicht wirklich digital. Ne? Das sind alte Systeme, die neu zu machen, das ist aber ne, nicht Teil unserer Ausschreibung zum Teil. Ne? Neun Züge schon, aber das Netz und DB-Station und Service gehören ja zur Deutschen Bahn, unserem Mutterkonzern. Die sind gar nicht Teil der Ausschreibung. Also merk schon, wir sind, du sagtest, ne, wie Behörde.
Genau.
Ja, Großunternehmen. Es ist komplex.
Okay.
Und wir müssen gucken, wie kriegen wir die Informationen zum Kunden? Und das ist das Erste, was du suchst. Und dann ist natürlich so ein Smartphone, was der Kunde benutzt, ein Segen. Ja,
ja.
Ein Segen. Ja.
Okay.
Weil es gibt heute ganz viele technische Möglichkeiten, wo du Informationen zu deinem Kunden bekommst oder wo er sich die holen kann, ohne dass er von dem klassischen Papierfahrplanausdruck am Bahnhof abhängig ist. Weil daher kommen wir. Und ehrlich gesagt, das ist noch nicht so lange her.
Mhm. Ja?
Vor 7, 8 Jahren war das der Standard. Ne?
Wahnsinn.
Ein Fahrplan und der hat nur den klassischen, wie fährt's optimal angezeigt, der hing am Bahnhof und da sind die Leute hingegangen und haben geguckt, wie komme ich schnell von A nach B.
Verrückt, wie früher die Falklandkarte im Auto, ja. Die ja doch schneller als durchs Navi ersetzt wurde. Ja,
okay. Und die wir Frauen immer so gedreht haben, stimmt's da?
Wahnsinn. Ich weiß noch bei meinem Papa, mich hat das als Kind immer fasziniert. Mein Papa war viel unterwegs deutschlandweit und der hatte dann so regionale Karten auch noch. Also der ganze Fußraum am Beifahrersitz war immer mit so dicken Ordnern voll. Aber Angelika, mich interessiert, du bist ja schon einige Jährchen bei der S-Bahn Berlin und hast ja genau diese Entwicklung da mitgemacht, von die Leute stehen da und schauen auf den Zettel. Wie waren so die Ansätze? Wie bist du vorgegangen? War gleich die erste Frage, wie kriegen wir es hin, vielleicht dieses System auch, dass wir keinen Zugriff haben oder nicht so flexibel drauf arbeiten können, wie jetzt Bahnsteigdurchsagen, wie kriegen wir das digital ersetzt oder wo waren so die Ansätze? Welche Learnings habt ihr gemacht auf dem Weg zu, was will der Kunde eigentlich von uns und wie können wir das trotz der vielleicht beschränkteren Möglichkeiten umsetzen?
Das ist tatsächlich super spannend gewesen, weil das war eine sehr besondere Situation, die hoffentlich wenige Unternehmen erleben müssen. Bei uns war das so gewesen, dass die S-Bahn Berlin, als ich geholt worden bin, vor 12 Jahren in der größten Unternehmenskrise war. Da wurden nämlich mal von einem Tag auf den anderen fast alle Züge stillgelegt. Das war technisch bedingt, weil Sicherheit ist Tatsache das Wichtigste im Transport, und es gibt das Eisenbahnbundesamt, und es gab Tatsache damals einen Managementfehler, und wenn die gesamte Flotte quasi nicht mehr fährt, dann musst du dir vorstellen, dass wirklich die Pulsadern der Stadt stillstehen.
Ja.
Und die BVG und andere Unternehmen können das gar nicht ausgleichen.
Nee.
So, und jetzt stell dir vor, du hast diese Technik, die so interaktiv ist wie so ein Dinosaurier, und dann stehst du da und denkst dir, so, ich erfahre morgens um 6, welche Züge wo fahren von den Verbleibenden. Die Information an den Kunden. So habe ich gestartet. Und ich sage, meine ersten 2 Jahre waren 4 Uhr morgens aufstehen, zwar 7 Tage die Woche quasi gefühlt, und morgens um 6 zu erfahren, wo fährt was und wie kriege ich das an die Leute. Und da ist Tatsache unser Twitter-Kanal ins Leben gerufen worden, weil ich gesagt habe, ich brauche sowas wie im Auto, wo einfach diese Verkehrsmeldung kommt, und zwar immer nur das Aktuelle oben steht, weil den anderen Schmuh interessiert gar keinen mehr. Ja, ich muss schnell die Information rausbringen. Und damals war ich ehrlich gesagt nicht heiß geliebt im Konzern, als ich diesen Twitter-Kanal vorgeschlagen habe, weil halt gesagt worden ist, ja, aber da merkt man ja, ne, unsere Schlechtleistung, die wir werden auf stehen, und das ist die Hölle, Angelika. Und wir haben uns damals durchgesetzt. Die Geschäftsführung ist Tatsache meiner Empfehlung gefolgt, weil ich gesagt habe, Kunde vor den Interessen, in dem Fall des Unternehmens. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Wir sind der größte Twitter-Kanal, was Störungsinformationen angeht, deutschlandweit.
Ja.
Berliner Verkehrsunternehmen. Und das funktioniert bis heute. Warum? Weil die Leute bekommen dort einfach schnell Informationen, die sie brauchen, und zwar in dem Moment, und sie bekommen es auf ihr technisches Gerät, was sie dabei haben. Und daher ist das Tatsache nach wie vor auch für akute Störungen der beste Kanal.
Verstanden. Und ist es dann eine weitere Wette für euer Marketing als Ziel zu sagen, dann wollen wir, oder dass wir auch da die Infrastruktur verstehen, hat die S-Bahn Berlin eine eigene App oder geht ihr in einer App mit auf, dass ich das nochmal verstehe?
Wir haben tatsächlich eine eigene App.
Es ja.
ist historisch gewachsen. Wir haben eine eigene Homepage, S-Bahn.Berlin. Mhm. Wir haben eine passende App. Wir haben übrigens eine ganz, ganz tolle App, wo man auch findet, ich weiß nicht, Sarah, wie es dir geht, aber mir geht es immer so, dass ich regelmäßig mal sage, oh, ich müsste mal für kleine Königstiger, und ich hasse nichts mehr, wenn ich nicht weiß, wo die nächste Möglichkeit ist.
Ja.
Was gibt es auf der App? Also es geht mehr darum, wirklich, unsere App ist keine klassische Verkaufs-App, okay. Weil unsere Verträge sind Tatsache so, dass wir nicht mehr in der Erlösverantwortung sind. Ja, früher war man das nennt sich dann Nettovertrag, ja. Dann sind die Einnahmen, egal ob sie gut sind oder schlecht sind, meine. Oder man hat einen Bruttovertrag. Und bei einem Bruttovertrag ist es so, dass du die Forderungen der Länder, die können jedes Jahr auch anders ausfallen, erfüllst. Und das kann Tatsache eine klassische, ich nenne sie jetzt mal Kauf-du-Sau-Kampagne sein.
Ja.
Es kann aber auch ein Thema sein, dass man sagt, jetzt hier wie zum Beispiel Verkehrswende möchtest du mehr promoten, oder warum ist das Auto vielleicht nicht der optimale Weg durch die volle Stadt Berlin? Das sind so die Themen, die da kommen, und ja.
Okay. Aber die App, es bildet auch das Ticketing ab.
Die App ist Tatsache, hat kein Ticketing bei
uns. Ah, okay.
Weil wir einfach schlichtweg gesagt haben, ne, wir gucken immer, also die Gelder, die wir bekommen über die Verkehrsverträge, sind ja Steuergelder.
Ja.
Und wir haben natürlich auch die Verpflichtung, die optimal einzusetzen. Und wenn ich dich fragen würde, wie viele Verkaufs-App gibt's denn jetzt eigentlich schon, dann würdest du mir sagen, ja, definitiv die BVG, die Deutsche Bahn hat den Navigator, du kannst ja sehr viel so machen. Das heißt, muss ich jetzt wirklich noch eine weitere an den Markt bringen, die ein Ticket kauft, und dann betteln wir uns untereinander, obwohl wir denselben Markt bearbeiten? Macht das Sinn im Sinne der Kunden und der Steuergelder? Nein. Würde es für mich als S-Bahn Berlin Sinn machen? Ja. Versteht ihr, was ich meine?
Das ist absolut.
Und somit, nein, haben wir Tatsache nicht. Unsere App geht wirklich um dieses Thema, wie können wir die Menschen helfen, wenn sie sich von A nach B bewegen wollen, können wir Hürden abbauen? Wie können wir ihnen helfen, wenn Störungen sind? Wir haben ja auch mobilitätseingeschränkte Menschen. Wo funktionieren die Fahrstühle, wo nicht? Das kannst du alles angezeigt sehen auf der Homepage, auf der App. Das sind die Themen, die uns Tatsache viel mehr treiben.
Was mich da gleich interessieren würde, weil wenn wir eben sagen, kein transaktionales Modell. Also es geht nicht um, das hast du ja gerade gesagt, euer Auftrag ist nicht, so viele Tickets wie möglich loszuwerden, sondern den Service zu liefern und vielleicht auch die Kommunikation zu liefern. Wie sehen eure Marketing-Steuerungsmodelle aus? Also wir haben ja gesagt, ihr habt den Twitter-Kanal, den würde man jetzt eher so als vielleicht Krisen-Prevention sehen. Was habt ihr noch so an Steuerungsmodellen auch? Also wonach steuert ihr euer Marketing und welche anderen Marketing-Ansprüche habt ihr noch? Abgesehen von, wir wollen, dass jeder so schnell wie es geht an vielleicht Störungsinformationen kommt, weil das natürlich zum bequemeren Reisen dazugehört.
Also wir sind zwar jetzt nicht direkt in der Erlösverantwortung, aber Tatsache haben die Länder natürlich auch schon den Anspruch, dass über die Kommunikation, die ich mache, auch Tickets verkauft werden. Allerdings haben wir bei uns in der Branche gerade eine Riesenwende. Ihr habt alle das 9-Euro-Ticket mitbekommen und bekommt jetzt das Deutschland-Ticket mit. Das wird natürlich wahnsinnig viel verändern. Das ist ein Thema, was uns Tatsache auch betrifft. Wir waren einige der wenigen, die zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket beworben haben. Und da kann ich... Muss ich es denn bewerben, wenn eigentlich, und das haben die Studien ja ergeben, ja, irgendwie gefühlt 98% der Menschen dieses 9-Euro-Ticket kennen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Data Translator-Thema, ja, wo meine Leidenschaft so einsetzt. Ich habe relativ früh festgestellt, ne, dass man zwar Daten in den einzelnen Kanälen hat, die einem selber gehören, dann gibt es auch ganz viele Daten außerhalb. Also wie viele Menschen wohnen denn in dem Einzugsgebiet? Wie viele sind denn innerhalb von einer Stunde irgendwie mit der S-Bahn schnell dort, wo sie hinwollen, weil das ist ja das, wo sie es dann nutzen. Ja, wenn ich auf einem Dorf wohne, wo ich keinen Anschluss habe, dann brauche ich da überhaupt keine Werbung für ein Abo machen. Ja, sorry, dass ich das sage, aber klar, die werden es nutzen. So, das heißt, ich habe ganz, ganz viele Einzelsachen. Und das Erste, was ich getan habe, ist, dass ich die in einem Dashboard-Tool zusammengeführt habe und geguckt habe, ne, wo bin ich denn in den einzelnen Kanälen und spielt da was zusammen. So, und die anderen Regionen, wir sind ja quasi, ich bin die S-Bahn Berlin, es gibt die München, Hamburg, Stuttgart, Dresden, dann gibt es noch die Region Nordost-Nord und ihr wisst, was ich meine, Deutschland hat einen großen Regionalverkehr. Ja. Und auch die Bahn hat einen Betreuter, einen großen Anteil von. Und für mich war auch immer die Fragestellung, ich muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Ja, andere machen es ja auch. Für mich sind Daten etwas, nicht, dass die mir die einzige und wahre Wahrheit sagen. Ihr kennt ja das Problem, ne? Es gibt so diese Datenjünger, die sagen, das sagt hier aber meine Statistik. Daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass Daten dazu da sind, dass du sie vertestest. Du stellst eine These auf. Ich glaube, dass Daten dazu da sind, dass du sie vertestest. Du stellst eine These auf und stellst sie dann entgegen. Was ich gemacht habe bei dem 9-Euro-Ticket ist gesagt, ich nehme mir eine Parallelregion, in dem Falle S-Bahn München oder Hamburg, also auch eine Metropolregion. Die haben vielleicht keine Kampagne für das 9-Euro-Ticket gemacht. Gucke mich jetzt an im Nachhinein. Ich habe eine gemacht. Ich schaue mir die Verkaufskurve an und schaue mir an, sind unsere Verkaufszahlen deutlich in dem Bereich höher ausgefallen als bei denen? Die Antwort ist übrigens ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Besteller, also empfehlen werde den Ländern Berlin und Brandenburg und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg für das Deutschland-Ticket auch im Marketing das kommunikativ aufzunehmen, ist also ja, sehr hoch. Und so arbeite ich mit den Daten und genau das ist das, wie ich damit umgehen möchte, weil warum? Jetzt kommen wir doch mal zu dem Deutschland-Ticket. Patrick, weißt du genau, wie du das nutzen kannst? Nein, dir fehlen viele Informationen, die FAQs, das muss alles aufbereitet werden. Und dann geht es natürlich auch darum, wo kaufe ich es? Und dann ist es für die Länder gar nicht so wichtig, wo es gekauft wird, wenn die Einnahmen bei ihnen in der Kasse landen. Und das ist halt das Schöne daran. Und daher, wo ich dann am Ende drauf verweise, ist Tatsache für uns erst der zweite.
Ja. Du hast so ein bisschen jetzt schon angesprochen über die Daten, die du zusammenfügst und so. Ich weiß aus dem Vorgespräch, du arbeitest da an was Großem. Irgendwie so ein komplettes Datendingens. Hol uns mal ab, Angelika. Wo führst du die Daten zusammen? Was hast du da ausgeheckt oder was hackst du da gerade aus?
Ja, Data Dingens ist genau das Richtige. Also es hat angefangen mit Data Dingens. Ich habe mir das, wie es sich als Laie so vorstellt, der nur, ich sage jetzt mal, als Marketingleitung klassisch, ne, ich habe einen Insta-Kanal oder Twitter oder ich habe eine Homepage, ich habe ein paar Daten, ne, so. Und dann habe ich gedacht, naja, die packe ich dann in so ein Dashboard, da gibt es ja viel Power BI oder Click oder Tableau, ist ja am Ende Schnuppe, welches ihr benutzt. Und ich habe so gedacht, ja, ich binde das an, wie bisher auch. Und wenn die anderen Regionen das auch brauchen, mache ich es doch für die anderen Regionen auf. Ist ja nicht so schwer, hat mir bei der S-Bahn Berlin noch viel geholfen in der Krise. Und dann kommt das typische Thema mit Daten und dann kommt auch wieder dieser Großkonzern rein, der sagt, oh, mit Daten muss man sehr verantwortungsvoll umgehen und dieses Direktanbanden an diese Dashboard-Tools ist nicht so optimal und vor allen Dingen wollen wir die Daten vielleicht nicht nur für dich fürs Marketing verwenden, sondern weiß ich nicht, vielleicht auch für die Nachweisbelege, die man Richtung Besteller braucht oder so. Das bedeutet, bei uns im Konzern gab es eine Entscheidung, dass alle Daten nicht in den Dashboard-Tools gemodelt werden, sondern auf einer Data-Layer-Ebene darunter, wo die Kanäle angeschlossen werden, dort wird gemodelt und das Ergebnis wird nur ausgespielt. Es wurde also ein IT-Projekt, was ich Tatsache für 12 Projektteilnehmer deutschlandweit, also für die S-Bahn und die Region alle mache. Warum? Auch hier, ne, man muss das Rad nicht neu erfinden. Gut, der eine hat vielleicht Facebook und nicht Insta und Twitter wie ich, aber am Ende sind es Reichweitendaten. Wie funktioniert der Content? Wie ist meine Engagementrate? Wie sind die Verkaufszahlen? Das ist, die Dashboards müssen nicht anders aussehen. Und somit habe ich ein kleines IT-Thema mir selber an Land gezogen, was allerdings, jetzt gebe ich zu, meine wirklich große Leidenschaft ist. Und es macht auch wahnsinnig Spaß, weil das Thema ist Qualität der Daten, logischerweise. Welche KPIs machen überhaupt Sinn? Ja, auch in der langfristigen Bearbeitung, nicht nur in der kurzfristigen. Dann auch dieses Übertragbarkeit. Was kann ich lernen, wenn ich mal übergreifend auf Daten gucke? Was ist regional vielleicht sehr spezifisch und worauf sollte ich Rücksicht nehmen? Das eröffnet so ein Riesenfeld und ganz ehrlich, da stehe ich drauf. Es macht total Spaß. Und deswegen auch Data Translator. Warum, Patrick? Sarah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es an meinem eigenen Team, was ich führe. Zahlen finden nicht alle sexy. Und dann stehen die da und weiß ich denn, ob eine Engagement Rate von 3,6 eine gute ist oder eine nicht gute?
Und genau das wäre, Angelika, auch meine nächste Frage, weil Data Translator und Data Communicator ist ja gleichermaßen wichtig, dass im Unternehmen auch für die Heldinnenreise intern zu kommunizieren. Was hast du dort für Dreh- und Angelpunkte definiert oder eingeführt? Also gibt es, ganz, wie man es kennt, Jourfixe? Gibt es einen internen Verteiler, wo du Daten kommunizierst, also auch eine Affinität abteilungsübergreifend aufbaust? Gab es da noch entsprechende Initiativen?
Ja, also da bin ich ja als Leiterin Tatsache auch in so einer Sandwich-Position. Ich gehe einfach nach unten. Ich nenne sie jetzt mal Kommunikationspraktiker. Das ist jetzt egal, ob ich einen Social-Media-Kanal betreue oder Kampagne mache oder im Kundendialog bin. Ne? Für mich sind das diejenigen, die quasi in Richtung Kunden kommunizieren. Und die andere Ebene sind die Leiterebene. Ihr wisst ja auch, wie das ist. Ne? Da kommt ja, wir müssen mal das machen und wir brauchen einen neuen Social-Media-Kanal oder das. Am Ende musst du auch nach oben kommunizieren. Und das Erste, was wir gemacht haben dem Thema, was ich aufbaue, das nennt sich, wir werden es jetzt sehr wahrscheinlich Regiolytics nennen, also Regioanalytics als Tool.
Sehr gut.
Damit das irgendwie so einen Begriff hat. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal an, welche Benchmarks machen denn Sinn. Also wenn man deutschlandweit nicht nur die S-Bahn Berlin betrachtet, sondern alle betrachtet, wo ist denn eine KPI? Wo ist sie niedrig? Wo ist sie hoch? Und wir nehmen das jetzt mal als ersten Benchmark, ja, wo man sagt, das ist etwas. Und dann kann ich sagen, so, liebes Management, jetzt gucken wir uns mal an, wenn du da drunter liegst, welche Fragen solltest du denn stellen an deine Kommunikatoren? Weil das heißt nicht unbedingt, dass das Team einen schlechten Job macht. Das kann einfach nur sein, dass bestimmte Rahmenbedingungen dahinter nicht stimmig sind. Und genau darauf muss man dann schauen und eingehen. Damit versteht das Management eigentlich besser, wie digital Kommunikation funktioniert. Und die Praktiker verlieren die Angst davor, weil wir in Anwenderworkshops ganz konkret an Fragestellungen, die in den Regionen haben, Wann war meine Maßnahme erfolgreich? Habe ich damit mehr verkauft? Konnte ich mein Image steigern? Ist die Kundenzufriedenheit in den Faktoren besser geworden? Habe ich weniger Beschwerden? Das ist das, was die Leute interessiert. Und wenn ich denen die Angst nehme, mit den Daten zu arbeiten und deswegen auch Data Translator, ja, das ist der Job. Nach oben und nach unten.
Mega. Und siehst du da schon eine Entwicklung? Weil wir können natürlich nicht irgendwie unser Traumschuss bauen und sagen, ich führe das heute ein und morgen wissen das alle, feiern alle, setzen das um, aktivieren diese Datenerkenntnisse. Aber siehst du schon einen gewissen Reifeprozess, genau dieser internen Daten-Euphorie, die du dort entsprechend verbreitest?
Ja, ich gebe zu, was sagte eine Mitarbeiterin von mir, du musst unbedingt mitreißend reinbringen, dein Hashtag, ja, weil ich gesagt habe, so viele Daten. Ich hatte auch Firecracker eine Weile drin, aber ganz ehrlich, am Ende ist es so, wie sehe ich was? Also erst war dieses Thema, dass ich gedacht habe, ich binde so ein paar, die klassischen vielleicht Marketingkanäle, Social Media, Vertriebskennzahlen, Kundenzufriedenheit und so an und dann war es das. Und Tatsache ist Ende diesen Jahres, Mitte, Ende diesen Jahres entschieden worden, dass ich kein Projekt mehr bin, sondern dass ich ein virtuelles Kompetenzcenter für Martech und Analysen bin für DB Regio. Oh, cool. Und das auch darf. Geil. Macht richtig Spaß, weil wir festgestellt haben, das ist, da gibt's keinen Anfang und kein Ende. Daten ist etwas, was sich entwickelt und nur weil dir vielleicht die eine Kennzahl bewusst ist, ja, der Markt verändert sich, das ist alles immer fließend, somit musst du die Leute auch immer weiter mitnehmen. Mhm. Du musst andere Kanäle anbinden, du musst, ihr wisst auch, wie das ist mit Social Media, wie sich das entwickelt hat, das war ja exponentiell. Ja. Ne? Wie führst du die Themen zusammen? Jetzt kommen wir zu dem Thema der Kunde ganzheitlich, also nicht nur Marketing, sondern auch Fahrgastkommunikation. Wie sind die Informationen in den Zügen, am Bahnhof, was kann ich machen, um das auch klarer zusammenzuführen. Dieses Feld ist so gigantisch, dass wir das in die Linie überführt haben. Ich habe das Glück, dass ich das Vertrauen ausgesprochen gekriegt habe, das weitermachen zu dürfen.
Mega.
Das zeigt für mich ja, Patrick, dass irgendwas hängen geblieben ist und die Leute auch das Gefühl haben, die damit arbeiten. Es ist wichtig, weil am Ende muss das ja auch bezahlt werden. Und das tun sie. Und daher, ja, ich glaube, wir haben einen spannenden Weg vor uns.
Oh, fantastisch, ja.
Wenn wir uns so ein bisschen die Reise anschauen von hier, wir fangen an, das Ganze digital zu machen, hin zu, wir schauen uns diesen digitalen Footprint unseres Users, nenne ich ihn mal, unseres Fahrgasts, schauen wir uns ganzheitlich an. Wenn wir uns diese Reise anschauen, welche Kennzahlen sind so die, wenn wir jetzt ganz klar von KPI sprechen, welche sind die, die ihr euch anschaut, die jetzt auch tatsächlich mit in das Dashboard einfließen? Also was schaut ihr euch wirklich an? Weil wir haben ja schon gelernt, ihr habt keinen Online-Shop in der App, also Sales sind's nicht. Was schaut ihr euch wirklich an? Was fließt da rein? Jetzt du als Daten-Queen und nicht als der Übersetzungsleistungsempfangende.
Also es ist Tatsache so, dass wir uns auch die Verkaufszahlen immer angucken, weil sie, wie gesagt, auch für die Länder relevant sind und ja andere Regionen zum Beispiel noch Nettoverträge haben, das heißt auch voll in der Verkaufsverantwortung ist. Also definitiv schauen wir uns an, wenn wir eine Maßnahme gemacht haben, hat das etwas verändert, logischerweise in den Abverkäufen, auch in dem Zeitraum, wo man es den Abverkäufen beurteilen kann. Das zweite Thema, was aber sehr, sehr wichtig ist im öffentlichen Nahverkehr, ist das Thema Fahrgastzahlen. Also wie viele nutzen mein Angebot, ne? Und ihr wisst ja auch, wie es ist in der Primetime. Das ist so, wenn sie alle zur Arbeit müssen oder wieder nach Hause wollen, dann ist es meistens sehr, sehr voll. Und dann gibt es so Zeiten, da ist es nicht so voll. Und dann ist natürlich auch immer das Ziel, das ist der Klassiker, dass du probierst, eine gleichmäßige Auslastung hinzukriegen, auch zu inspirieren. Die S-Bahn zum Beispiel auch nicht nur für beruflich von A nach B, sondern auch im Privaten zu nutzen. Die meisten Kinder werden heute noch echt mit dem Auto oder mit anderen Sachen zur Schule gebracht und nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die lernen das überhaupt nicht, dass es das umweltfreundlichste Thema ist oder dass man das verbinden kann. Daher sind die Fahrgastzahlen tatsächlich ein wichtiger Punkt und logischerweise die Reichweiten. Sarah, du bist Content Queen. Ne? Dich interessiert ja auch nicht nur, was macht dein einer Kanal, sondern vielleicht funktioniert Fahrgastinformation jetzt auf Twitter besser als zum Beispiel auf Insta. These ist relativ einfach. Du kannst sie mir wahrscheinlich auch beantworten. Ja, logischerweise, weil Twitter eher als Social Media Kanal dafür geeignet ist als auf Insta, wo es doch mehr um Wohlfühl, Miteinander, Interaktion und die anderen Themen geht. Und genau da muss man mal gucken, wo funktioniert welche Kommunikation. wo gehört was rein? Das wissen wir alles noch nicht. Und deswegen sage ich immer, Daten sind dazu da, um sie immer und immer wieder zu challengen, mit Thesen herauszufordern, zu gucken, was kann ich draus ablesen und was ist besser, als dass ich nicht nur die S-Bahn Berlin betrachten kann, sondern alle Regionen, die Gott sei Dank mitmachen und damit natürlich auch viel, viel schneller eine gute Empfehlung an die Länder geben kann, deren Dienstleister ich ja bin und ich möchte natürlich ein kompetenter Dienstleister sein.
Fantastisches Schlusswort und auch nochmal zur Unterstreichung. Wir reden hier von einer Stärke eures Twitter-Accounts von über 230.000 Followerinnen. Das ist schon eine Ansage und auf jeden Fall sieht man ja auch bei anderen Unternehmen, Beispiel auch im Customer Service, der Telekom Hilft-Kanal zum Beispiel, die auch schon sehr früh dort im Customer Service-Segment auf Twitter gesetzt haben als Kanal und trotzdem natürlich genauso wichtig als eigenes System dann eure App zu setzen. Also Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer und Angelika, du musst wissen, die abschließenden Worte gehören hier immer unserem Gast natürlich, die du dir schon mal super gerne zurechtlegen kannst, während Sarah und ich hier so ein bisschen unser Abschlussplädoyer halten. Auf jeden Fall wirklich fantastisch und vielen Dank für diese, ja, nicht nur Daten, sondern transparenten Einblicke in eure Prozesse, in euer Organigramm, was ich immer super spannend finde, wo man sich auch als E-Commerce-Unternehmen, als B2B, B2C-Unternehmen immer inspirieren lassen sollte. Gerade, dass ihr jeglicher Vorurteile befreit, halt diese Daten auf die höchste Priorität gesetzt habt. Zum Wohle eurer Kundinnen, die halt die allerhöchste Priorität genießen. Von daher super spannend, Angelika. Vielen lieben Dank und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Hoffe ich zumindest, ne, Sarah? Ich setze uns ja immer ganz gerne unter Druck. Von daher ganz lieben Dank.
Ja, also ich muss auch sagen, vielen, vielen Dank. Mir hat das so gut gefallen, wie du das hast irgendwann mal das Wort Dinosaurier benutzt, so diese Lautsprecherdurchsagen und so. Stimmt. Und das finde ich ist eine super Motivation, der Podcast heute, für alle, die sagen, ja, aber bei uns kann man das nicht messen und wir sind B2B und so einfach ist es nicht. Und wir haben heute von Angelika gehört, wie sie Daten misst, die zum Teil so einfach gar nicht messbar sind. Ich meine, wie messen wir Frustration am Bahnsteig? So einfach ist es gar nicht. Und da finde ich ganz, ganz toll, dass die Angelika sagt, na und so ungefähr mir doch wurscht, ob ich mit Dinosauriern kämpfe und offline Signale habe, die ich so nicht einfach messen kann. Wir finden einen Weg. Wir bauen uns einen Weg. Wir finden einen Weg. Immer. Und das ist, finde ich, eine super, super Motivation für alle da draußen, die das Gefühl haben, sie haben so ein bisschen die A-Karte gezogen, wenn es um das Thema Trackbarkeit geht. Also es geht auch mit schwierigeren Dinosaurier-Voraussetzungen. Wenn ihr jetzt sagt, naja, okay, cool, stimmt, Angelika hat kluges Zeug erzählt, aber es gibt da draußen bestimmt noch andere Menschen, die kluges Zeug erzählen. Die gibt's. Die haben wir nämlich regelmäßig bei uns im Podcast zu Gast. Und wir sprechen mit ihnen über wirklich spannende Marketing-Themen. Das heißt, wenn dir der Talk heute gefallen hat, kannst du zwei Sachen tun. Zum einen 5 Sterne hinterlassen als Bewertung, das freut uns unfassbar. Und du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, kannst du uns abonnieren oder auch, wenn du sagst, na, ich will mal schauen, wie schauen denn die aus, die da reden, dann kannst du das bei YouTube tun. Wir freuen uns wahnsinnig und ich schicke euch rüber für die letzten Worte dieses Talks zu Angelika.
Ja, Sarah, Patrick, danke nochmal für den tollen Podcast, für eure Fragen, für euer Interesse und ihr da draußen, wenn ihr Daten habt und ihr habt alle Daten, ja, und ihr wisst nicht, wie ihr da anpacken wollt, denkt immer, ein Berg wird immer Schritt für Schritt bestiegen. Ich bin jetzt über 50 und ganz ehrlich, ganz bestimmt auch eigentlich ein Dinosaurier von meiner Entwicklung her. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht in diese digitalen Sachen und in die Daten hineinarbeiten kann. Alles, was ihr dafür braucht, ist Fragestellung. Welche Fragen wollt ihr von den Daten beantwortet haben? Weil ohne konkrete Anwendungsfälle und Fragen, die ihr habt und Thesen, die ihr habt, sind alle Daten am Ende nur Zahlen und Buchstaben. Und deswegen verliert die Angst, ihr könnt nichts falsch machen, man kann keine Daten kaputt machen, sie sind da. Ihr müsst einfach nur gucken, welche Fragen habt ihr und geben euch, ne, die Daten Antworten auf eure Fragen oder könnt ihr etwas vertesten und es dann ausprobieren. Da braucht man echt keine Angst vor haben, egal ob man wie alt man ist oder wie jung, ob man eine Leiterin ist oder vielleicht nur für einen Kanal zuständig. Es ist komplett Schnuppe. Habt Spaß damit, dafür sind Daten am Ende da und habt auch keine Angst vor Datenschutzthemen. Ihr könnt wahnsinnig viel mit nicht personalisierten Daten machen, wo ihr noch nicht in irgendwelche schwierigen DSGVO-konforme Fälle oder so reinkommt. Daher verliert die Angst, macht's einfach und werdet wie ich Data Translator für euer Unternehmen. Eure Kunden werden es euch hoffentlich danken.
Sagt Angelika von der S-Bahn Berlin beim 121-Stunden-Talk.